Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen, ich grüße Sie.
Der Kristall der Wahrheit. Die Quelle allen Lebens. Die Skeksa haben ihn verdorben. Und nun bedroht die Verfinsterung unsere Welt.
Was ist die Verfinsterung?
Sie selbst.
Der dunkle Kristall von Muppets-Erfinder Jim Henson. Eine Fantasy-Puppengeschichte von sagenhafter Hässlichkeit. Jetzt ist eine Prequel-Serie zum 80er-Jahre-Film erschienen und die nehmen wir uns gleich vor. Und auch der Bandsalat ist zurück, das Comeback der Audiokassette. Willkommen zu einem Retro-Kompressor. Manche Retro-Trends machen ja überhaupt keinen Sinn. Röhrenfernseher zum Beispiel, Faxgeräte oder auch Audiokassetten. Andererseits können Madonna, Mark Ronson und Björk da wirklich irren? Alle drei haben kürzlich Werke nicht nur im Stream auf CD und Vinyl rausgebracht, sondern auch auf Kassette. Ja, und auch wenn Tapes für den Musikmarkt insgesamt praktisch keine Rolle spielen, die Kassettenfabrik Tape Music in Leipzig zum Beispiel hat reichlich Bestellungen. Franziska Kohlhase ist dort Projektleiterin. Hallo.
Hallo.
Frau Kohlhase, woher kommen eigentlich die vielen Aufträge?
Die Aufträge kommen von ganz verschiedenen Kunden. Also wir haben zum einen Direktaufträge von Bands. Also man braucht nicht unbedingt ein Label oder einen Vertrieb. Man kann bei uns direkt Kassetten bestellen und die Bands vertreiben die dann auch selbst. Das sind dann meistens auch eher kleine Auflagen. Dann bestellen bei uns aber auch Labels, teilweise sogar spezialisiert nur auf Kassetten, also reine Kassettenlabels. Und wir haben auch so eine Art Broker, die sozusagen als Zwischenstufe nochmal sich darum kümmern, dass einfach die ganze Bestellabwicklung für ihre Kunden abgewickelt wird. Aber wir würden das Ganze nicht machen, wenn wir auch zum Medium nicht so eine große Beziehung hätten.
Aber warum? Kassetten leiern in der Regel, sie sind nicht besonders haltbar, sie sind auch unpraktisch, weil man spulen muss. Also was kann die Kassette?
Ich glaube, man muss es im Kontext der aktuellen Zeit sehen, der Digitalisierung. Also die meisten Menschen hören Musik ja wirklich nur noch digital, was auch tatsächlich seine Vorteile hat. Es ist aber sehr emotionslos. Und ich glaube, da hat die Kassette einen großen Mehrwert im Vergleich zu einfach nur MP3s oder YouTube hören. Das ist nämlich der gleiche Effekt, den auch die Schallplatte schon erfahren konnte, warum sie ein Revival haben, dass man sich wieder nach Emotionen, nach etwas in der Hand sehnt und so eine Kassette natürlich dann auch das transportiert, wenn man sich die anschaut. Zum einen kommen da Gedanken von früher wieder hoch, also entweder man ist noch relativ jung und hat das vielleicht noch aus der Kindheit oder man kennt noch sein erstes Mixtape, was man von der Freundin bekommen hat, und wenn man dann wieder eine Kassette in der Hand hat, das löst natürlich Emotionen aus. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass man sich auch abgrenzen möchte von dieser digitalen Welt und sagen, wir wollen nicht so ein Massenprodukt sein, also gerade junge Bands, alternative Bands oder Musiker, die sagen, wir möchten nicht auf diesen Zug aufspringen und das einfach für die breite Masse verfügbar machen. Wir wollen eine Exklusivität, wir möchten eine Subkultur sein und das kann man mit diesem Medium sehr gut realisieren. Es bietet natürlich auch viel Gestaltungsspielraum für Printprodukte. Man kann ja auf die Kassetten drucken, Cover noch dazu, farblich Kombinationen machen und da leben sich einfach die jungen Leute gerade nochmal neu aus.
Wobei ich schon sagen muss, also die Technik muss ja auch Schritt halten. Und bei Vinyl gibt es ja schon lange dieses Revival und entsprechend auch neue Techniken, also was Plattenspieler und so weiter, Kompatibilitätsgeschichten angeht. Beim Kassettenrekorder habe ich das Gefühl, das ist praktisch nur noch Schrott, was man da kaufen kann. Aber Sie arbeiten ja auch mit alten Maschinen, also aus dem Jahr 1984. Ja? Master-
genau.
und Slave-Einheiten habe ich gesehen, gibt es da. Das muss man ja auch am Leben erhalten. Wie funktioniert das?
Das ist nicht einfach. Das ist die größte Herausforderung bei der Produktion von Kassetten, aber auch zum Beispiel bei Schallplatten, auch da werden alte Maschinen verwendet. Das ist wie mit einem alten Auto, es kommt jeden Tag irgendwas Neues, was nicht mehr funktioniert und wo man dann einfach dranbleiben muss und die Maschinen warten muss die ganze Zeit. Das ist sehr viel aufwendiger als bei einer modernen Produktion, aber das macht das Ganze auch so spannend. Genau diese manuelle Produktion der Kassetten, dass die auch nicht so glatt läuft, dass das auch mit dem Materialverfügbarkeit nicht so einfach ist. Man kann halt nicht einfach ständig immer auf das Material zugreifen. Mhm. Und das ist einfach für uns jeden Tag was Neues und das macht Spaß.
Sind Sie da auch noch am Weiterentwickeln? Denn ich muss schon sagen, also meine Tapes von damals, die kann ich zum großen Teil wirklich nicht mehr hören, weil sie einfach dumpf sind. Mhm. Ja, ist vorbei, einfach Schluss.
Also das Tonband selbst entwickeln wir ja nicht, das kaufen wir auch nur zu. Und wir sind dafür zuständig, dass das Tonband mit Musik bespielt wird und in die Kassetten kommt. Wenn das Tonband irgendwann, weil es einfach zu alt ist, wie das auch mit CDs ist, die haben eine gewisse Lebensdauer und wenn die überschritten ist, dann kann man da auch nicht viel machen. Da können auch wir nichts machen. Das liegt dann einfach am Medium selbst. Mhm. Das könnte man vielleicht weiterentwickeln, aber dafür ist es tatsächlich zu sehr eine Nische, denke ich, als dass Firmen investieren in die Weiterentwicklung des Magnetbands. Da ist, glaube ich, nicht so viel zu holen. Dafür ist es dann doch eher ein kleines Produkt. Wir sind aber tatsächlich auch an dem Punkt, dass wir natürlich durch das digitale Mastering, was es früher nicht gab, Möglichkeiten haben, die Tonqualität vorher zu verbessern. Und auch unsere Maschinen, es gibt natürlich auch bei diesen Hochleistungs-Duplizier-Maschinen verschiedenste Varianten. Also das Kleinste wäre, dass man zu Hause auch mit dem Tape-Deck 1:1 überspielt. Das kennt man, glaube ich, von früher noch. Und bei uns läuft das halt ein bisschen anders. Bei uns wird auf der großen Rolle überspielt, bevor das Tonband in die Kassetten kommt. Das ist wesentlich einfacher, schneller und hochwertiger von der Qualität, dann von der Audioqualität. Und auch da gibt es wieder unterschiedliche Maschinen. Allerdings, also wir sind da schon daran gebunden, was der Markt noch hergibt, wenn man überhaupt noch Maschinen auf dem Markt findet. Und mit denen arbeiten dann aber tatsächlich auch alle. Also da sind wir nicht die Einzigen. Jeder, der in diesem Business dann arbeitet, der hat den gleichen Markt zur Verfügung sozusagen.
Ihre Prognose? Die Kassette wird nicht sterben, auch nicht in 10, 15, 20 Jahren?
Sterben wird sie nicht, nee. Also ich denke, die wird immer ihre berechtigte Stellung haben. Eventuell flacht der Hype wieder ab. Das kann passieren. Darauf stellen wir uns auch ein und da sind wir uns auch bewusst, dass das passieren kann. Aber es wird immer Liebhaber von Kassetten geben und wir werden auf jeden Fall weitermachen.
Wer weiß, vielleicht haben Sie jetzt welche gewonnen. Franziska Kohlhase von der Kassettenfabrik Tape Music in Leipzig.
Danke. Dankeschön.
Danke. Jim Henson ist nicht nur selbst mit den Muppets unsterblich geworden, er hat auch einen Film über das Streben nach Unsterblichkeit gedreht, Der dunkle Kristall von 1982. Es war Hensons Tochter Lisa, die sich immer gewünscht hat, dass diese Fantasy-Geschichte fortgesetzt wird. Und nun hat Netflix ein Prequel gleichen Titels veröffentlicht mit Puppen und das im Zeitalter der Animation. Unser Kritiker Jörg Taschmann hat die erste Staffel gesehen. Hallo Jörg.
Hallo.
Ja, lassen Sie uns erstmal über das Original sprechen. Wie kam dieser untypische Hensen-Film eigentlich damals an und worum geht es überhaupt?
Also das Original ist in den Vereinigten Staaten 1982 ins Kino gekommen, hatte ein Budget von 15 Millionen Dollar und 41 Millionen Dollar eingespielt, was jetzt kein besonders riesengroßer Erfolg war. Ein Jahr später, 83, kam er in die deutschen Kinos und lassen Sie uns eine kleine Zeitreise machen, was damals so populär war. Da waren die erfolgreichsten Filme des Jahres nämlich einerseits Tutsi mit Dustin Hoffmann und dann die Rückkehr der Jedi-Ritter. Damals hatte das noch einen deutschen Titel, diese Star Wars Sequel, der dritte Teil der Star Wars Saga. Beide hatten etwa so 4,5 Millionen Zuschauer und auf Platz 14 der Jahrescharts kam dann auch schon Der dunkle Kristall, der damals immerhin 1,4 Millionen Zuschauer hatte. Also es war durchaus ein populärer Film. Mhm. Und viele lobten damals den Look und vor allen Dingen auch die Special Effects des Films. Also es war wirklich noch ein animierter Film mit Puppen, mit Marionetten. In einige der überdimensionalen großen Puppen schlüpften auch noch Menschen hinein, die dann bewegt haben. Es war also sehr, sehr anspruchsvoll. Die Geschichte war dann etwas dünner. Es ging um eine Fantasiewelt, die Thra, in der böse Skeksis herrschen, fiese, hässliche Raubvögel, die im Besitz eines mystischen dunklen Kristalls sind und die unterdrücken andere Spezies, die sehr viel freundlicher sind, wie beispielsweise die Mystics, die aber in der deutschen Fassung übrigens Urus heißen, oder elfenartige Wesen, nämlich die Gelflinge. Und dann gab es eben eine Prophezeiung, dass ein Gelfling eines Tages die Herrschaft der Skeksis beenden würde. Das war die Geschichte sozusagen des Kinofilms.
Gewisse Parallelen sind da nicht ausgeschlossen. Nehmen wir mal rein, wie sich das anhört.
Ich kann viele Pfade vor uns liegen sehen. Manche enden gut, die meisten nicht.
Ja, also alles sehr schicksalsschwanger. Jim Henson war ja nun eben der geniale Muppets-Erfinder, ja, assoziiert man mit was völlig anderem. Warum hat er diesen eher sperrigen Film gemacht?
Er war eben auch ein Puppenspieler und er liebte eben Puppen, er liebte Marionetten und er hat dann irgendwann einmal die Illustrationen von Brian Froud gesehen, einem britischen Illustrator, und die haben ihm so gefallen, das war so eine eigene Welt, dass er sich mit Brian Froud getroffen hat und die beiden haben dann eben auch diese Fantasiewesen zusammen erfunden, die man dann im Dunklen Kristall sieht. Also das ist eben auch interessant, Jim Henson hat die gar nicht selber entworfen, sondern das war dann wirklich Brian Froud, mit dem er das zusammen gemacht hat. Und er hatte einfach auch das Bedürfnis, andere Geschichten zu erzählen. Er hatte immer wieder experimentiert. Er hatte für Saturday Night Live, diese amerikanische Comedy-Show, hatte er mal ganz andere Puppen gemacht, die viel bösartiger waren. Das kam gar nicht gut an. Aber es war durchaus etwas, was er machen wollte. Und im Dark Crystal hat er sich dann selbst verwirklicht.
Also im Prinzip seine dunkle Seite eben auch mal verwirklicht. Nun ist diese 10-teilige Netflix-Serie rausgekommen. Die erzählt die Vorgeschichte, Prequel, also zum Kinofilm von damals. Warum?
Vielleicht muss man einfach nochmal sagen, dass dieser Kinofilm steht jetzt übrigens auch auf Netflix. Also wer möchte, kann sich den ja zuerst angucken und dann erst die Prequel-Serie. Es ist in der Fantasy-Gemeinde durchaus ein Film, der mittlerweile so einen Kultstatus gewonnen hat. Wie gesagt, es ist kein wirklicher Klassiker, das kann man nicht sagen. Also viele der Jüngeren kennen das gar nicht mehr. Die waren auch total erstaunt, wie die Netflix-Serie kam, weil ihnen der Film eigentlich nichts sagte. Und wenn wir dann zum Beispiel an die Rückkehr der Jedi-Ritter denken, das ist Kult geblieben, weil eben die Star-Wars-Saga eben auch so berühmt ist und den ganzen Folgenfilmen, die es da gibt, ist die immer sozusagen im Rennen geblieben. Das kann man bei Dark Crystal nicht sagen. Da gab es mal das Projekt, eine Fortsetzung zu drehen. Das hat sich zerschlagen, wohl auch, weil es finanziell nicht funktioniert hat. Mhm. Und nun muss man einfach mal abwarten, wie das weitergeht. Aber es gibt ja diese Fantasy-Welle der letzten Jahrzehnte, möchte ich schon sagen. Das fing an mit dem Riesenerfolg der Herr der Ringe. Dann kam der Hobbit, der gestreckt wurde auf 3 Filme, obwohl das eigentlich ein viel dünneres Büchlein war. Ja. Und Game of Thrones natürlich, die erfolgreichste Serie aller Zeiten, die ja auch Fantasy mit Mystery verbindet. Also das ist sozusagen, die Saat ist da, eben jetzt das mit Puppen auch eine Art Fantasy-Horror-Märchen zu drehen.
Ja, allerdings ja in diesem rückwärtigen Design, und ich muss sagen, ich finde das gerade im Vergleich auch zu den anderen, die Sie jetzt eben erwähnt haben, wirklich richtig scheußlich. Also richtig scheußlich designt, geradezu abstoßend, konnte ich mir ganz schwer anschauen. Wie geht es Ihnen damit?
Ich tue mich schwer mit der Optik. Also rein optisch gefallen mir weniger die Skeksis, diese Raubtiervögelartigen, bösartigen Wesen, die sind so eklig anzuschauen. Man will da gar nicht hingucken, nee, ehrlich gesagt. Aber auch die Gelflinge, die dann sowas Süßliches haben, waren mir dann fast irgendwie zu niedlich und trotzdem hässlich. Also es gibt niedlich und es gibt niedlich hässlich, und die wären eher hässlich. Aber das ist natürlich eine Geschmacksfrage. Andere finden vielleicht gerade das so großartig und können sich in diese Welt hineinversetzen. Aber mir ging es halt auch so, ich fand auch die Orks und andere Fabelwesen in Herr der Ringe potthässlich und hätte nie geglaubt, dass das mal so ein Riesenerfolg wird. Mir waren die immer viel zu CGI, also viel zu computermäßig. Es hat mir nicht gefallen. Hier ist es halt so bei der Serie, man kann sich da reingucken. Also wenn man dann mehr guckt, irgendwann gewöhnt man sich an die. Und dann hat das eben dieses Gut-Böse. Und es hat auch ein paar Momente, die sehr lyrisch, sehr poetisch sind. Also dieser Wechsel zwischen, das merkt man auch an der Musik beispielsweise, zwischen ruhigen Momenten und dann ultra brutalen Szenen, das macht sozusagen jetzt diese Netflix-Serie aus, aber es ist wirklich nicht familientauglich. Also kleine Kinder dürfen sich das wirklich nicht anschauen. Die kriegen Albträume. Das ist ein Horrormärchen für Erwachsene. Mhm.
Nun, vielleicht passt das insofern auch in die Zeit jetzt doch, weil es auch um Umweltzerstörung geht, um Größenwahn, um Diktatur und eben um die von mir schon angesprochene Frage des ewigen Lebens. Also all das war bei Henson ja auch schon angelegt. Wie sehen Sie das? Passt das?
Es passt halt in diesen Zeitgeist. Jeder Science-Fiction-Film versucht heutzutage durchaus auch in gewisser Weise Themen wie Diktatur und Unfreiheit zu thematisieren. Und hier in der Serie ist es eben auch ganz besonders hart, dass die Skeksis an den Gelflingen tödliche Experimente betreiben, ihnen ihre Lebensenergie aussaugen, um unsterblich zu bleiben. Also da werden ganz viele Themen angesprochen, die wirklich den Zeitgeist auch ausmachen. Es ist allerdings eben sehr düster, wie ich schon sagte, eher etwas für Erwachsene als für Kinder. Und ich weiß halt nicht, ob das auf Dauer funktioniert und ob Netflix damit wirklich einen Riesenhit landen wird. Fakt ist, gleichzeitig am 30. August startet ja auch Carnival Row, auch eine neue Mystery-Serie auf Amazon. Da gibt es so einen Krieg der Streaming-Giganten zwischen Amazon und Netflix. Amazon hat schon um eine 2. Staffel verlängert. Bei Netflix wartet man, glaube ich, noch ab.
Mal sehen, ob der Mut zur Hässlichkeit bestehen bleibt. Vielen Dank, Jörg Taschmann, hier im Studio. Ein Netflix-Prequel erzählt die Vorgeschichte von Jim Hensons Der dunkle Kristall.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Cora Knoblauch.
Die Holocaust-Überlebende Anita Lasker-Wallfisch hat den Deutschen Nationalpreis bekommen. Bundespräsident Steinmeier würdigt in seiner Laudatio in Berlin den Einsatz der deutsch-britischen Musikerin gegen Judenhass und Ausgrenzung. Lasker-Wallfisch wurde 1943 im Konzentrationslager Auschwitz und später in Bergen-Belsen interniert. Nach ihrer Befreiung wanderte sie zunächst nach England aus. Isabel Reifenrath.
In ihrer Dankesrede fragte Anita Lasker-Wallfisch sich selbst, womit sie den Deutschen Nationalpreis verdient habe. Die Antwort lieferte sie schnell. Die 94-Jährige erzählte, warum sie ihren Eid, nie wieder deutschen Boden zu betreten, gebrochen hat. Um ihren sinnlosen Hass gegen alles Deutsche zu überwinden. Sie warnte, Judenhass sei wieder legitim und der neue Antisemitismus nichts anderes als der alte.
Drei Demokratieprojekte werden mit dem Roland-Berger-Preis für Menschenwürde ausgezeichnet. Geehrt werden das Büro des Bürgerrechtsbeauftragten der Republik Polen und dessen Leiter Adam Bodnar, das Programm Schule ohne Rassismus und der Verein Hashtag Ich bin hier, der gegen Falschbehauptungen auf Facebook kämpft. Die Festrede bei der Verleihung im Oktober wird Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble halten. Preisstifter und Unternehmensberater Roland Berger erklärte, es erfülle ihn mit Sorge, dass Europa es wieder verstärkt mit menschenverachtenden Hassparolen zu tun habe. Zugleich stimme ihn optimistisch, dass sich viele Menschen für Demokratie, Vielfalt und Respekt einsetzten. Der Filmproduzent Tom Zickler ist tot. Der 55-Jährige sei gestern nach kurzer schwerer Krankheit gestorben, teilte das Studio Babelsberg mit. Zickler hat mit dem Schauspieler und Regisseur Til Schweiger zahlreiche erfolgreiche Kinofilme produziert, darunter Knocking on Heaven's Door, Kein Ohrhasen, Coq au Vin und Honig im Kopf. 2017 hatte Zickler die Produktionsfirma Traumfabrik Babelsberg gegründet mit dem Ziel, vermehrt deutsche Kinofilme in Potsdam-Babelsberg zu produzieren. Eine katholische Schule im US-Bundesstaat Tennessee hat die Bücher der Harry-Potter-Reihe aus ihrer Bibliothek entfernt. Der Schulleiter habe die Entscheidung in Absprache mit Exorzisten getroffen, berichtet eine Lokalzeitung. Die Zaubersprüche und Flüche in den Büchern könnten beim Lesen tatsächlich böse Geister beschwören und stellten ein Risiko für junge Leser dar, befand die Schulleitung. Die katholische Kirche nehme keine offizielle Position ein gegenüber den Harry-Potter-Büchern, sagte die Leiterin der katholischen Diözese Nashville. Deshalb habe der Pastor der Schule das letzte Wort.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Sie hat Pussy Riot in Aktion gezeichnet. Sie zeigt das Rebellische, das staatsferne Russland. Die Comic-Künstlerin Viktoria Lomasko stellt aus. Das ist das Thema gleich bei uns. Und Riesenräder. Newcastle baut ein neues gigantisches Teil, das wir uns gleich genauer anschauen. Weiter im Studio Max Oppel. Hallo. Die Unsichtbaren und die Zornigen oder andere Russen, so heißen Comic-Reportagen von Viktoria Lomasko. Darin sind Szenen zum Beispiel aus russischen Gerichtssälen gezeichnet, Porträts von Gruppen am Rande der Gesellschaft, eben das nicht offizielle Russland. Und allein deswegen kann Lomasko schon als politische Künstlerin gelten. Das Cartoon-Museum in Basel widmet ihr zurzeit eine Retrospektive. Und Jennifer Rieger war für uns dort und hat die Künstlerin getroffen.
Viktoria Lomasko steht vor dem Eingang ihrer Retrospektive Other Russias. Auf der gläsernen Eingangstür ein riesiger Druck aus einer ihrer grafischen Reportagen. Menschen schauen zwischen schwarzen Gitterstäben hervor. Es sehe aus, als würden wir einen russischen Gerichtssaal betreten, sagt die Künstlerin. Dort sitzen die Angeklagten schon während der Verfahren in Käfigen oder Glaskästen.
Das sind die typischen Klischees über mein Land, dass Russland ein Land der Repression ist. Ja, das stimmt, aber es ist nicht nur das. Aber ich wollte bei diesen Klischees anfangen. Also, wir betreten jetzt Russland.
Auf der gegenüberliegenden Wand marschiert uns eine Armee von Comicfrauen entgegen, in bunten Kleidern und Sturmmasken. Der erste Raum der Ausstellung zeigt Werke aus Viktoria Lomaskos Buch »Verbotene Kunst«. Die Künstlerin saß unter anderem im Gerichtssaal, als drei Mitglieder der Punkband Pussy Riot verurteilt wurden und porträtierte die Anwesenden mit starken, schnellen Strichen. Immer direkt vor Ort. Von Fotos abzuzeichnen, findet Lomasko langweilig.
I hate boring things.
Alles andere als langweilig sind die Themen, mit denen Victoria Lomasco sich in ihren Zeichnungen auseinandersetzt. Sie zeigt auf eine Serie von Filzstiftzeichnungen am hinteren Ende des Raums.
Hier geht es um Lesbenclubs, die in Russland absolut geschlossene Räume sind. Und dorthin zu gehen ist gefährlich, weil viele homophobe Typen unterwegs sind.
Die Serie heißt 18+. Nach einem Gesetz gegen homosexuelle Propaganda, das 2013 in Russland eingeführt wurde. Es verbietet Schwulen, Lesben und Bisexuellen, sich in der Öffentlichkeit zu ihrer Sexualität zu bekennen, angeblich zum Schutz von Jugendlichen. In ihren grafischen Reportagen macht Victoria Lomasco solche unsichtbaren Gruppen am Rande der Gesellschaft sichtbar.
I like stories, so I must be in a place where life.
Eine Treppe führt in den nächsten Ausstellungsraum. Er zeigt Victoria Lomascos wandelbaren grafischen Stil. Annette Gehrig, Kuratorin und Leiterin des Cartoon-Museums Basel.
In der Ausstellung geht man ja von einem sehr dunklen Raum von unten nach oben. Und oben wird es dann richtig bunt. Hier arbeitet sie mit Tusche, aber sie arbeitet auch mit Keramik. Das ist etwas, was Victoria Lomasco auszeichnet, dass sie mit unterschiedlichen Darstellungsmitteln arbeitet.
Neben Mitgliedern der LGBT-Community zeigen die Zeichnungen Sexarbeiterinnen, Insassen von Jugendgefängnissen, Schülerinnen und Schüler in halbverlassenen Provinzstädten. Sie setze sich einfach auf die Straße und zeichne, erzählt Victoria Lomasco. Dabei sucht sie das Gespräch mit den Menschen. Das Ergebnis sind ausdrucksstarke, teilweise auch witzige Porträts von den Unsichtbaren und den Zornigen. So der Titel dieser Serie.
Das beste Beispiel sind Fernfahrer in der Nähe von Moskau im Jahr 2016. In ein paar Monaten haben sie viel auf die Beine gestellt. Sie haben gelernt, wie man Informationen auf unabhängigen Nachrichtenseiten findet, wie man Poster malt, wie man Streiks organisiert.
Die Fernfahrer demonstrierten gegen die Einführung einer neuen Lkw-Maut. Für die Künstlerin besonders inspirierende Begegnungen.
Weil die Leute so mutig sind und bereit, etwas zu ändern und sich weiterzuentwickeln.
Victoria Lomasco bezeichnet sich gern als die letzte sowjetische Künstlerin. 1978 im südlich von Moskau gelegenen Serpuchow geboren, hat sie noch persönliche Erinnerungen an die UdSSR.
Even people younger than
selbst Leute, die 5 Jahre jünger sind als ich, wissen nicht, wie es zu Sowjetzeiten war. Sie stellen sich ein Schwarz-Weiß-Bild vor, vielleicht etwas Deprimierendes wie Stalins Gulags, vielleicht etwas Patriotisches, ein riesiges Imperium, nicht etwas voller komischer Gegensätze, so wie es wirklich war.
Mit ihren Zeichnungen zeigt Victoria Lomasco ein nuanciertes Bild eines Russlands, das auch heute noch voller komischer Gegensätze steckt.
Victoria Lomasco im Cartoon-Museum in Basel.
Gestalten. Architektur und Design.
Schauen wir da nach Newcastle in England. Das wäre nämlich hoch hinaus. Das größte Riesenrad der Welt wird hier gebaut. Höher als das London Eye und als das uralte Rad im Wiener Prater sowieso. Warum sind Städte auch heute noch so begeistert von Riesenrädern? Und wie sehen die Dinger eigentlich genau heute aus? Das ist ein Fall für unseren Gestaltenkolumnisten Nikolaus Bernau. Hallo.
Hallo.
Ja, Nikolaus, was macht denn so ein Riesenrad eigentlich aus? Was ist das Wichtige daran?
Vor allem die Konstruktionsmethode. Also das Problem ist ja einfach, dass man Leute nach oben befördern will, die sollen dann eine schöne Aussicht haben und wieder nach unten befördern. Im Normalfall, wenn man ein festes Rad hat und dort fest die Gondeln befestigt, dann kann man zwar das Rad um die eigene Achse drehen, aber dann kippen die Leute irgendwann aus den Gondeln raus. Und das war der Clou beim Riesenrad. Und das ist eine relativ alte Erfindung in dem Sinne schon. Der Clou nämlich, dass jede Gondel oder jede Sitzbank, manchmal sind es auch wirklich einfach nur Stecken gewesen, die haben eben eine eigene Achse und sind an diesem Rad selber befestigt. Dadurch bleibt, obwohl die Bewegung an sich vertikal in die Höhe geht, bleibt man immer horizontal sitzen.
Das und diese Kombination ist der Clou.
Das hat man bei jedem Sandkastenspielzeug, aber ja, man muss eben mal drauf kommen. Mhm. Erstaunlicherweise nach der historischen Überlieferung scheint das erst so im 16. Jahrhundert gewesen, der Fall gewesen zu sein. Da sind die ersten Überlieferungen aus Bulgarien interessanterweise, aber immer von so Rummel-Angelegenheit. Ja, also es war immer ein Spielzeug. Ein großes Spielzeug dann, aber es ist immer ein Spielzeug gewesen.
Also die Bulgaren waren ganz vorne?
Die Bulgaren waren nach aktueller Forschung ganz vorne. Dann relativ früh, Ende des 17. Jahrhunderts, gibt es das dann schon in Großbritannien. Briten hatten immer was für Spielzeug übrig, um mal so ganz im Klischee zu bleiben, und hat sich dann doch relativ schnell verbreitet. Das waren aber so Holzkonstruktionen, kaum übermannshoch, und da stand dann meistens jemand im Rad drin, der hat die weiter bewegt. Das kann man heute noch in Indien finden. Oder eben stand jemand draußen und hat eine riesen Kurbel bewegt, was auch nicht wirklich effizient war. Aber das waren relativ kleine Angelegenheiten.
Also, und wenn wir jetzt über die größeren Dimensionen sprechen, dann sprechen wir über das späte 19. Jahrhundert.
Automatisch. Wir können gar nicht anders als erst über das späte 19. Jahrhundert sprechen. Das hat einen ganz praktischen Grund, um größere Konstruktionen zu bauen, die nicht auseinanderbrechen, die auch halbwegs sicher sind und die nicht umkippen können etc., braucht man ordentlichen Stahl. Stahl gibt es überhaupt in größeren Produktionen erst Ende des 19. Jahrhunderts, der nämlich sowohl Zug- als auch Druckkräfte gleichzeitig aufnehmen kann. Mhm. Es gibt auch erst dann die Materialnormierung. Das heißt, dass man immer die gleiche Qualität kriegt, was ganz wichtig ist, wenn man eine große Konstruktion baut. Man muss auch die richtigen Maßnormierungen haben. Man muss nicht zuletzt Versicherungen haben, die jemanden, also den Unternehmer, davor schützen, wenn da jemand die Tür einfach aufmacht oder aus dem Sitz aussteigt und jetzt runterfällt, dass der dann nicht sofort pleite ist. Das heißt, das war ein ganzes Konglomerat von Sachen, die es alle erst um 1870 in dem Sinne gab. Erst da beginnen ja auch diese großen Rummelspielzeuge, wenn man so will, also mit den ganzen Dreh- und Fahrwerkzeugen. Und da kommen dann eben auch die ganz großen Riesenräder zum ersten Mal auf.
Und was hat sich dann getan in der Moderne? Wo wird es spannend?
Es hat sich vor allem getan, dass ein Mann namens George Washington Gale Ferris, ein Amerikaner, ein richtiger klassischer amerikanischer Unternehmeringenieur, hat eine geniale Erfindung gemacht. Er hat nämlich die Idee des Fahrrades, also des Rades von Fahrrädern, übertragen ins Riesenhafte. Für die Weltausstellung 1893 in Chicago. Es ging darum, Chicago wollte ein Monument haben, das in irgendeiner Form konkurrieren kann mit dem Eiffelturm in Paris von 1889.
Klar, wer hat den größten? Ne?
Ist absolut Modell, wer hat den größten? Man hatte in dem Fall nicht den größten, aber man hatte ein Monument, das ähnlich viel Aufsehen erregt hat und ähnlich populär geworden ist, zumindest sehr, sehr schnell. Und George Washington Gale Ferris hat eben die Idee gehabt, wir haben einen festen Stahlrahmen, er braucht eben die festen Qualitäten dafür, die konnte man in Amerika damals schon überall kriegen, mit den festen Schrauben, und hat das Ganze, dieses Stahlrund, ausgesteift dadurch, dass er Speichen nach innen gezogen hat, auf die Narbe drauf. Mhm. Und damit wurde die ganze Konstruktion fest. Kennt jeder vom Fahrrad.
Klar, Vorbild.
Kann man im ganz großen Format auch machen. Er hat damals dann doch immerhin schon 80 Meter erreicht. Kurz vorher das Wiener Riesenrad, das ja viel berühmter ist in dem Sinne, das war nur 60 Meter groß, was für die damalige Zeit ungeheuer groß war. Also ein normales Wohnhaus hatte damals 12 Meter im Großen und Ganzen. Und dann das Ganze mal 3, mal 4, mal 5. Das heißt, da wurde schon Riesenräder als Symbol auch gebaut. Wir können es technisch, so ein großes Rad zu bewegen, ohne dass es so schwer wird, dass die Narbe einfach überlastet wird. Und das war der Trick mit diesen dünnen Speichen.
Und sind wir bei dem Wort Symbol eigentlich auch schon da, zu klären, wofür man sie überhaupt braucht?
Ja, im Grunde genommen also, braucht man sie gar nicht. Ja. Sie sind nämlich nur, man fährt langsam hoch, man fährt langsam wieder runter.
Man hat eine Aussicht, ne?
Man hat eine tolle Aussicht, mal mehr, mal weniger schön. Also Riesenräder wurden schon an ziemlich absurden Stellen gebaut, sind dann übrigens meistens ziemlich schnell pleite gegangen, weil Riesenräder fast immer Privatunternehmen waren. Mhm. Aber das hat auch ein bisschen was damit zu tun mit dieser Kultur der Langsamkeit. Ja, also im 19. Jahrhundert war es die Kultur, oh, wir können ganz hoch raus. Dann wurden 100 Jahre lang praktisch keine Riesenräder mehr gebaut, seit etwa 1905, 1906 bis Ende des 19. Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts bis 1999. Das London Eye war das erste große Riesenrad wieder, nach fast 100 Jahren. Mhm. Und das wurde eben nicht zufälligerweise genau in der Zeit gebaut, als das Internet aufkam und richtig breitenwirksam wurde, als die Globalisierung sich wirklich durchzusetzen begann. Das heißt, als der Beschleunigungsprozess begann, als London sich in unglaublich kurzer Zeit von einer sehr schönen Stadt, dominiert von St. Paul's, verwandelte in eine Hochhausmetropole. Das heißt, es gab was zu sehen, man konnte was sehen, aber es gab rundherum auch wahnsinnig viel Geschwindigkeit. Und dann diese sehr geruhsame, langsame Bewegung im Zentrum. Das war schon ein großer Reiz. Das ist heute die erfolgreichste Touristenattraktion Londons.
Das kann man wahrscheinlich in Wien auch davon sagen. In Newcastle wird sich rausstellen, ob es so wird. Aber andererseits, die stören natürlich auch das Stadtbild. Ne? Also wenn man jetzt wirklich, das wird ja dominiert. Ja, du hast ja dieses Riesenteil da in der Mitte und ja.
Das war immer auch die Debatte. Hallo, wollen wir sowas eigentlich wirklich mitten in der Stadt stehen? Mhm. Also haben, man sieht es auch in Wien, der Prater ist ja nicht etwa Stadtzentrum. Mhm. In Berlin ist daran ein ganzes Projekt gescheitert. In London hat es eben in einer Krisenzeit Londons gewirkt. Da konnte man das bauen. Offensichtlich setzt Newcastle jetzt nicht auf den Hässlichkeitsaspekt, sondern darauf, dass etwas passiert wie in London, dass die Leute kommen in einer Stadt, die massiv geprägt ist von Industriellem und dem Niedergang der Fischerei und die wahrscheinlich vom Brexit sehr geschlagen wird. Das scheint so eine Art Antidot zu sein. Wir versuchen es jetzt auf jeden Fall mal. Wir bauen uns ein Riesenrad in die Gegend. Im Grunde genommen Rezept des 19. Jahrhunderts.
Riesenräder. Und wie sie die Welt verändern können. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Vielen Dank, Nikolaus Berner.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.